Private Equity Talk, der Podcast des Private Equity Magazins.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Hillebrand und ich bin Counsel im Berliner Büro von P&P im Bereich Private Equity Fund Formation. Ganz herzlich begrüßen darf ich meinen heutigen Gesprächspartner Harald Keller von Wellington Partners, der uns ein paar spannende Einblicke in das derzeitige Marktumfeld im Rahmen von Covid-19 geben wird. Herr Keller ist General Partner und CFO von Wellington Partners, einem führenden europäischen Venture Capitalist mit besonderem Fokus auf die Bereiche Technology und Life Sciences. Herr Keller, zunächst ganz herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben und schön, dass Sie da sind.
Guten Tag, Herr Hillebrand.
Herr Keller, wir wollen auch direkt reinstarten in das heutige Thema. Wir wollen ja so ein bisschen uns unterhalten über die Auswirkungen der Covid-19-Krise auf die Branche. Und da ist es natürlich spannend zu hören, Ihre Sicht eines GPs, eines CFOs. Wie schätzen Sie ein, ist der Einfluss von Covid-19 auf die Private Equity und Venture Capital Branche allgemein? Gibt es derzeit noch neue Investments in der Branche oder wird eher abgewartet? Gibt es Exits? Wie ist Ihre Wahrnehmung da derzeit?
Also es ist sicherlich nicht einfach, ein komplett allgemeines Statement zu machen, weil die Situation ist von Fonds zu Fonds unterschiedlich. Und wenn wir es einfach mal durchgehen, wie Sie es vorgeschlagen haben, fangen wir mit den Neuinvestments an. Natürlich sind die Neuinvestments zunächst mal stark reduziert. Da hatten wir Deals, die in der Pipeline waren und uns schon sehr weit fortgeschritten. Die haben wir dann noch durchfinanzieren können. Bei ganz neuen Deals bremste natürlich einfach die ganze reduzierte Reisemöglichkeit, bremste die Due Diligence ziemlich stark aus. Und diese Dinge werden einfach langsamer durchgeführt. Man versucht jetzt Due Diligence-mäßig das zu machen, was möglich ist über Internet, über Videokonferenz, über Telefonkonferenz. Aber das, was im Endeffekt nachher auch notwendig ist, mit den Teams gemeinsam in einem Raum zu sitzen, um auch das Gespür dafür zu bekommen, ob man langfristig zusammenarbeiten kann, das fehlt natürlich. Das heißt, es wird relativ viel vorbereitet, aber es wird weniger exekutiert als sonst. Das sehen wir sowohl im Tech-Bereich als auch im Life-Science-Bereich. Es sind weniger neue Investments. Und man konzentriert sich natürlich auch mehr auf sein bestehendes Portfolio, um das entsprechend zu managen durch die Krise. Die Exit-Seite ist ziemlich interessant, weil im ersten Moment hätte man gedacht, naja, es passiert gar nichts an Exits. Aber das ist gar nicht der Fall. Es hängt natürlich auch stark damit zusammen, in welchem Bereich man sich bewegt. Also wir haben es ist auch public gemacht worden, wir haben eine Gesellschaft gehabt, die an einem Covid-Impfstoff arbeitet. Und natürlich haben wir sie sofort verkaufen können. Das ist gegangen an die Firma Merck, also das ist das Signing. Closing steht noch aus. Also wenn man jetzt gerade im Life-Science-Bereich hier mit Medikamenten in dem Bereich oder Therapien oder Impfstoffen im Markt ist, hat man hier halt tolle Möglichkeiten, auch richtig gute Exits zu machen. Und der Cash ist bei den Firmen ja zu einem großen Teil schon noch vorhanden bei den strategischen Käufern. Im Tech-Bereich ist genau das Gleiche. Sie haben auch da halt die Bandbreite von den Deals, die halt massiv getroffen worden sind von der Krise. Wenn Sie jetzt im Restaurant oder Reisebereich sind, ist es wahrscheinlich schwieriger, die Firma jetzt zu verkaufen. Aber auch da gibt es natürlich die Gewinner und da stürzen sich im Moment auch strategische Käufer drauf. Also was ich am Anfang gesagt habe, es ist nicht einfach. Man kann es schwer allgemein sagen, es ist wirklich Deal by Deal und Fonds by Fonds unterschiedlich.
Ja, das deckt sich so ein bisschen mit dem, was ich auch so aus meiner Beobachtersituation als Anwalt mitbekomme. Ja, vielleicht auch ein sehr plastisches Beispiel. Gerade man hat ja gesehen, vor ein, zwei Wochen ging durch die Presse, dass Early Bird den größten Exit der Geschichte hatte, mit einem Spieleentwicklungsstudio Peak Games. Also man sieht, es ist nicht alles eingeschlafen auf der Exit-Seite, was natürlich ein ein sehr positives Signal auch ist. Und klar, was Sie beschrieben haben, Life Sciences ist natürlich auch gerade ein sehr spannender Bereich, gerade wenn man im Bereich der Impfstoffforschung ist. Sie hatten auch angesprochen, was derzeit so ein bisschen eingedämmt ist. Die Vor-Ort-Termine sind natürlich nicht möglich. Und das bringt mich so ein bisschen auf eine der ersten Weisheiten, die ich gelernt habe, als ich angefangen habe, mich mit Private Equity und Venture Capital zu beschäftigen, nämlich, dass die Branche ein absolutes People's Business ist. Wenn wir jetzt mal von der Portfolio-Company-Ebene wegkommen und uns eher die Beziehungen zwischen GP und LP anschauen, wie wichtig ist und wie verläuft gerade die Kommunikation mit Ihren LPs während der Krise? Was sind so die größten Sorgen und Fragen von LPs? Und ja, wie schaffen Sie es, diese Sorgen zu adressieren und sowohl Ihre Fonds als auch Ihre Investoren sicher durch die Krise zu navigieren, Herr Keller?
Also ich glaube, was absolut wichtig ist in so einer Situation, ist Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Und zwar so intensiv und transparent wie möglich. Es ist klar, die größte Sorge der LPs ist natürlich einfach der Wert ihres Investments. Die müssen natürlich, machen sich natürlich auch Sorgen darüber, was jetzt eigentlich wirklich noch es für einen realistischen Wert in ihrem Fondsinvestment gibt. Und ich glaube, keiner der LPs ist jetzt sauer darüber, wenn der Wert des Investments sinkt, weil jeder gesehen hat, was da passiert. Und gut, der Public-Bereich spinnt zwar ein klein bisschen mit seiner Entwicklung, aber auch da ist natürlich einiges an Wert verloren gegangen. Und was ich stark merke bei den LPs ist, für sie ist wichtig, dass sie das Gefühl bekommen, dass wir uns die Portfoliounternehmen sauber analysieren, dass wir immer unter der Maßgabe des Wissens zum heutigen Stand, weil es ist alles ein bisschen Kaffeesatzleserei, ob es eine zweite Welle kommt oder ob die nicht kommt und wie sich eine Wirtschaft erholt etc. Aber dass man immer unter dem aktuellen Stand und der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung sich sein Portfoliounternehmen analysiert und dann auch sehr gut den LPs mitteilen kann, welche Auswirkungen jetzt die Krise auf die Bewertung hat. Wir haben das so gemacht, das war kam übrigens von einem unserer LPs, der uns gebeten hat, ob wir ihm eine ganz einfache Analyse machen können und die Firmen kategorisieren. Kategorie 0 ist gar keine Auswirkung oder sogar eine positive Auswirkung. Kategorie 1 ist irgendwo ein kleiner Schaden, dass man vielleicht sagt, der Wert geht um 10, 15, vielleicht auch 20% runter. Kategorie 2 ist ein starker Schaden. Es geht dann, man verliert die Hälfte des Werts, aber das Unternehmen wird überleben, ist vielleicht um 2 Jahre nach hinten geworfen. Und dann gibt es noch die Kategorie 3, das Unternehmen wird eventuell sogar gar nicht überleben. Wir fanden das die Idee so gut, weil sie relativ einfach und übersichtlich ist, dass wir zum Beispiel in unseren Berichten am Anfang eine Tabelle eingefügt haben und alle Deals danach kategorisiert haben, aber auch dann kommentiert haben, warum wir sie in dieser Kategorie sehen und was es für eine Auswirkung auf die Bewertung hat. Und das haben die Investoren sehr geschätzt, weil sie zum einen gesehen haben, wir haben uns des Themas angenommen und nicht den Kopf in den Sand gesteckt. Und zum Zweiten auch, weil sie relativ einfach überblicken konnten, was es für eine Auswirkung auf auf ihren eigenen NAV hat. Und zusätzlich dazu haben wir natürlich sehr intensiv mit den Investoren telefoniert, Videokonferenz, Telefonkonferenz, E-Mails ausgetauscht, so dass die eigentlich immer auf dem neuesten Stand waren. Und das ist, glaube ich, in der Krise immer die Hauptdevise, heißt mit deinen Geldgebern im engen Kontakt bleiben.
Da kann ich nur zustimmen. Und ein spannender Ansatz, wie ich finde, mit der Kategorisierung der Portfoliounternehmen. Wenn wir uns jetzt mal beispielhaft die Portfoliounternehmen der Kategorie zwei oder gar drei anschauen, wie Sie es gerade beschrieben haben. Wie sehen Sie da den Finanzierungsbedarf auf, ja, zum einen auf Ebene Ihres Fonds, um Portfoliogesellschaften dieser Kategorien zu stärken, und wo sehen Sie etwaige Finanzierungslücken im derzeitigen Marktumfeld?
Also zum einen muss man ja sagen, dass die Regierungen und das auch weltweit ziemlich schnell und auch sehr effizient eingegriffen haben. Also die Public-Programme haben schon einiges abgefangen und waren ja wirklich zum größten Teil sehr schnell verfügbar und auch sehr effizient verfügbar. Das hat schon mal die ersten kleinen Lücken gestopft. Die großen Sachen müssen natürlich wieder über Equity passieren. Das macht auch absolut Sinn, damit die Firmen nicht nachher komplett überschuldet sind. Und man schaut sich, also wir haben natürlich Deals dabei, die wir glücklicherweise vorher schon finanziert hatten, die eine Runrate jetzt für die nächsten 12 Monate haben. Also alles, was in dem Bereich liegt, da kann man sich ein bisschen relaxter zurücklehnen, weil man sagt, jetzt schauen wir erstmal, jetzt haben wir noch mal ein paar Monate, um zu schauen, was passiert und wie sich die Krise weiterentwickelt. Dann haben wir natürlich auch welche, hatten einen ganz konkreten Fall, der war eine Woche vor Notartermin für eine sehr große Runde mit einem strategischen Investor mit dabei. Der hat dann aufgrund Vorstandsbeschluss in der letzten Sekunde zurückgezogen. Notartermin ist geplatzt. Und es ist ein sehr, sehr gutes Unternehmen. Dann sind wir halt hingegangen und haben eine Bridge zusammengebastelt, ein Convertible Loan unter den bestehenden Gesellschaftern, um erstmal 9 Monate Zeit zu kaufen, weil wir von dem Strategen auch ziemlich deutliches Zeichen bekommen haben, dass er eigentlich jetzt nur mal, das war erstmal nur mal so eine Ad-hoc-Entscheidung des Vorstands, jetzt machen wir erstmal nichts, bevor wir was Falsches machen, aber sobald wir die Krise überblicken können, dann werden wir auch wieder agieren. Also das ist dann einfach so eine Feuerwehrübung gewesen. Und ansonsten haben wir schon in der Vergangenheit, auch als Learning aus früheren Krisen, immer sehr gut mit Reserven gearbeitet. Also zum einen haben wir Finanzierungsrunden, wenn es geht, tranchiert. Zum zweiten sind wir aber immer hingegangen und haben ausreichend Reserven gebildet, damit man auch mal in Situationen, wo es länger dauert als ursprünglich geplant war, mitfinanzieren oder weiterfinanzieren kann. Das hat uns jetzt natürlich geholfen, wobei man auch hier dann wieder sagen muss, ist natürlich auch wieder von Fonds zu Fonds unterschiedlich. Wenn Sie jetzt einen Fonds nehmen, der noch, sei es in der Investitionsperiode ist oder kurz nach der Investitionsperiode ist, zumindest im Venture-Bereich hat er ja dann normalerweise Reserven für Follow-on-Rounds. Aber es gibt natürlich auch Fonds, die sind in der Extension mittlerweile im Jahr 12 und 13. Die haben ihre Reserven jetzt über Zeit investiert. Und für die wird es natürlich dann teilweise schwierig, wenn es weitere Runden gibt. Und dann gibt es natürlich noch die dritte Sichtweise. Die geht dann, der Fonds hat das Geld ja nicht auf dem Konto liegen, sondern er muss es ja auch abrufen. Und der Marktstandard mittlerweile ist ja Cash Calls as needed, um die Liquidität auf dem Konto so niedrig wie möglich zu halten. Das heißt, man muss dann auch, nachdem man nach vorne zum Portfolio geschaut hat, auch nach hinten zu seinen LPs schauen und muss sagen, wenn ich jetzt eine Runde mache, wie hoch ist denn mein Risiko eines Defaulting LPs? Weil das ist natürlich auch angestiegen. Und da zahlt es sich dann immer aus, wenn man eine breite Investorenbasis hat, so dass man eigentlich sicher sein kann, dass man den größten Teil seiner Kapitalverpflichtungen auch wirklich reinholen kann, um seine Finanzierungen durchzuziehen.
Ja, wenn wir uns jetzt mal die derzeitige Krise anschauen und diese vergleichen mit vorherigen Krisen. Sie sind ja, und ich glaube, das darf man sagen, ein alter Hase in dem Business. Sie haben schon die ein oder andere Krise miterlebt, Herr Keller. Wenn wir mal versuchen, einen Vergleich zu ziehen zwischen der derzeitigen Covid-19-Krise und beispielsweise der Finanzkrise Ende der Nullerjahre oder sogar der Dotcom-Blase Ende der 90er, Gibt es aus Ihrer Sicht Lehren, welche die PE- und VC-Industrie aus den vorherigen Krisen gezogen hat und die sich nun vielleicht positiv auf die Covid-19-Krise auswirken? Oder würden Sie eher sagen, dass jede Krise anders ist und ja, jede Krise die Fonds und Portfoliounternehmen vor ganz andere und einzigartige Herausforderungen stellt?
Also es ist natürlich, auf der einen Seite ist halt jede Krise anders, und hier haben wir sicherlich eine besondere Krise, weil die meisten Krisen, die wir irgendwo kennen, die betreffen immer die Finanzsysteme. Hier haben wir jetzt plötzlich mal etwas gehabt, dass Dinge, von denen man nie gerechnet hat, dass sie plötzlich in eine Krise rutschen, Restaurants, das Reisen, ganz normale Geschäfte, dass alles, was darum sich bewegt, plötzlich auch betroffen ist. Aber ich glaube, eins haben die ganzen Krisen gemeinsam, und das ist das, wo viele VC oder die meisten VC-Gesellschaften, die ich kenne, die so lange im Markt sind, wirklich aus der 2000er und der 2008er Krise gelernt haben. Das ist nämlich einfach das, dass man seine finanziellen Mittel einteilen muss, dass man sich Reserven hält und dass man gucken muss, wie die Investorenbasis zusammengesetzt ist. Und wenn ich an meine erste Krise im April 2000 denke, wie man finanziert hat zu der Zeit, da sind teilweise Riesenrunden gedreht worden, das Geld ist in einem Schwung rein geworfen worden, weil man sowieso davon ausgegangen ist, dass die entsprechenden Dotcom-Firmen 3 Monate später an die Börse gehen. Also man hat relativ blauäugig vergessen, dass es irgendwo auch nicht immer weiter nur nach oben geht, sondern dass es auch irgendwo mal eine Korrektur gibt. Die ist natürlich sehr massiv da ausgefahren zu der damaligen Zeit. Und das war für uns, zumindest bei Wellington, das erste große Learning zu sagen, wenn wir finanzieren, wir halten uns immer Geld zurück, weil wir davon ausgehen, dass es mal nicht so läuft wie geplant. Das kann das kann durch eine große Krise kommen, das kann aber auch durch Einzelkrisen bei den Portfoliounternehmen laufen. Und da muss man halt doch immer schauen, dass man die ausreichenden Mittel hat. Ich muss sagen, wir waren bei Wellington schon auch in der letzten Zeit immer etwas skeptisch. Die letzte Krise war schon relativ lange her. Die Aktienmärkte sind massiv nach oben gegangen, und ich kann mich an einige Diskussionen auch mit Partnern, auch mit anderen VC-Gesellschaften erinnern, wo man gesagt hat, Nordkorea, USA, dann auch alleine der Angriff auf im Iran, auf den einen General, wo man gesagt hat, das sind auch politische Spiralen, die plötzlich mal außer Kontrolle geraten können. Also jeder hat schon immer ein bisschen, oder viele haben immer gesagt, es wird irgendwann was passieren. Ich meine, jetzt hat niemand mit einer Geschichte wie Covid-19 gerechnet, aber man hatte doch immer wieder im Hinterkopf den Gedanken, wir müssen aufpassen, wir müssen gewappnet sein, wenn auch mal jetzt mal eine Korrektur kommt. Und das haben viele doch über eine saubere Reservenbildung und auch über eine saubere Diversifikation auf Seite der Investoren abgebildet.
Und wenn wir uns jetzt abschließend mal versuchen, einen Blick in die Glaskugel zu werfen. Ich weiß, es ist schwierig, aber können Sie eine Prognose wagen, wie sich die Krise nachhaltig auf das PE- und VC-Geschäft auswirken wird? Ich muss gestehen, ich habe jetzt gerade vor unserem Gespräch nochmal auf Ihre Homepage geguckt. Da ist auf Ihrer Seite ein Zitat von Winston Churchill, was ich entdeckt habe. A pessimist sees the difficulty in every opportunity, an optimist sees the opportunity in every difficulty. Also kann das vielleicht auch alles eine Chance sein, die Covid-19-Krise für die Branche? Wie ist da Ihre Sichtweise, Herr Keller?
Also zunächst mal ist es natürlich eine komplette Kaffeesatzleserei, weil entscheidend ist sicherlich jetzt auch, ob hier jetzt eine zweite große Welle noch kommt, ob die nicht kommt. Weil die Wirtschaft ist schon stark betroffen und wenn es nochmal so einen zweiten Lockdown gäbe, wie stark das die Wirtschaft dann oder ob die Wirtschaften, die Großen das aushalten würden oder wie geschädigt sie rausgehen, das ist alles unheimlich schwer vorherzusagen. Im Endeffekt glaube ich, dass es ist ein sehr gutes Zitat von Churchill, weil unsere Welt wird anders aussehen nach Covid. Das ist sicher und die Art und Weise, wie wir kommunizieren, die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, wir werden nicht mehr, das Leben wird anders sein. Das wird eine ganze Zeit lang dauern, bevor man wieder dahin zurückkommt, wo man mal war, wenn überhaupt. Und dadurch ergeben sich immer neue Möglichkeiten. Es werden manche Konzepte werden einfach in sich zusammenfahren und werden nicht mehr fliegen, aber dafür wird es neue Konzepte geben, an die wir vorher vielleicht gar nicht gedacht oder nicht geglaubt haben. Und wenn es neue Konzepte gibt, dann wird neues Kapital gesucht. Und deswegen bin ich schon vorsichtig optimistisch für den ganzen PE- und VC-Bereich, weil es, wenn es den nicht gibt, dann gibt es auch keinen Startup-Bereich. Und ich glaube, das ist sehr schwer vorstellbar. Es wird neue Firmen werden hochkommen und man sieht es in diesem ganzen Videokonferenzbereich, Kommunikation, die Aufteilung von Büros, das Zusammenarbeiten von Menschen, das wird vollkommen anders sein in Zukunft oder vollkommen flexibel sein. Das wird neue Möglichkeiten im Tech-Bereich eröffnen. Die müssen finanziert werden und wie immer am Anfang mit Equity, bevor nachher irgendwann mal vielleicht Fremdkapital dazukommt. Und beim Equity, dann ist dann der VC oder der PE-Fonds geplant. Also deswegen sehe ich da der Zukunft schon positiv entgegen.
Prima. Ich glaube, das war ein sehr gutes Schlusswort, Herr Keller. Ich glaube, wir können mitnehmen, dass wir natürlich viel Schatten haben durch die Covid-19-Krise, aber sich dann doch auch das Licht am Ende des Tunnels erblicken lässt. Die Aktienmärkte sind uns schon sehr voraus, ja. Müssen wir mal schauen, wie nachhaltig das ist. Aber es wird zu einer nachhaltigen Veränderung kommen, die sicherlich auch viele positive Aspekte hat. Herr Keller, ich danke Ihnen ganz herzlich. Das war sehr spannend, mit Ihnen zu sprechen und Ihnen weiterhin alles Gute. Vielen Dank.
Sehr gerne. Herzlichen Dank.
Danke fürs Zuhören. Alle Folgen unseres Podcasts zu aktuellen Themen der Private Equity Branche gibt es auf unserer Magazinseite www.pe-magazin.de oder als Abo via Spotify und iTunes unter dem Namen Private Equity Talk.